Dieser Podcast wird präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
Also man spürt irgendwie einen Druck im Bauch und denkt, ja, also Darmkrebs könnte es doch sein und dann kann man nicht vielleicht beschäftigt das einem über Tage. Das ist schon nicht eigentlich üblich, oder? Also das, da muss man sagen, dass das eigentlich schon einen gewissen Krankheitswert hat, wenn man sich nicht mehr davon lösen kann.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Vielleicht kennst du das. Dir tut ein paar Tage oder vielleicht sogar mehrere Wochen etwas weh oder dir fällt etwas an deinem Körper auf, das dir vorher gar noch nicht aufgefallen ist. Nichts mega Schlimmes. Schon nicht so, dass du gerade zum Doktor würdest rennen. Aber plötzlich kreisen deine Gedanken immer wieder um den Schmerz oder das Symptom. Und dann fragst du dich plötzlich, was ist, wenn es etwas Schlimmes ist? Ein Tumor oder Krebs? Ich behaupte jetzt mal, dass die allermeisten von uns schon mal so Gedanken oder Sorgen gehabt haben. Ich kenne es einmal. Die Angst oder die Sorge, dass ich ernsthaft krank werden könnte. Das ist etwas Normales. Aber wann sind die Ängste nicht mehr normal? Wann reden wir von einer Krankheitsangststörung? Das wollte ich vom Dr. Roland Stettler wissen. Er ist Psychiater und Psychotherapeut in Basel. Er gibt uns in dieser Folge Einblick in die Gedankenmuster der Betroffenen und zeigt uns auch, was wir machen können, wenn die Ängste uns einschränken. Oder wie man sich auch als Angehörige von einer betroffenen Person verhalten soll. Weil so eine Krankheitsangststörung hat auch Auswirkungen auf Beziehungen. Ich bin Evelyn Gutknecht, freue mich, dass du dabei bist. Roland, ich freue mich, dass ich wieder mal bei dir in Basel sein darf. Danke vielmals, dass du dich
schön,
mitnimmst.
Schön, dich zu besucht zu haben in Basel. Ja.
Wir reden heute über ein Thema, das vielleicht jetzt nicht jedem gerade so mega nahe ist. Und gleich, wenn man mal ein bisschen überlegt, merkt man, so gewisse Tendenzen haben vielleicht doch noch mehr Leute, als man denkt, nämlich die Angst davor, krank zu werden. Mhm. Würdest du sagen, ist das so etwas, wo viele Leute haben?
Ja, also ich glaube, das gehört zu unserem Menschsein, oder? Dass wir ab und zu Angst haben, könnte ich jetzt eine Krankheit an dem, mir zum Beispiel eine Phase von Kopfschmerzen und hätte das Gefühl, ja doch irgendwie gelesen, es könnte ja mal ein Hirntumor oder so etwas sein, dann beschäftigt das einem und so im Durchschnitt kann man denn das irgendwann wieder loslassen, wenn Kopfschmerzen weg sind oder wenn man sie abgelenkt ist oder so. Geht das dann wieder in den Hintergrund? Also, das ist schon sehr häufig. Wir befassen uns ja mit unserem, also wir reagieren irgendwie auf Symptome, manchmal mehr, manchmal weniger. Das hat dann vielleicht ein bisschen etwas damit zu tun, wenn es zu einem Problem wird. Aber das kennen wir alle. Oder so Angst, ist da irgendetwas? Oder man hat einen Druck auf der Brust. Könnte das jetzt ein Herzinfarkt daraus entstehen, etc.
Also das, manchmal auch gerade, wenn man etwas gelesen hat, oder?
Genau, also das ist so, sicher
wenn
auch so.
Wenn man einen Artikel gelesen hat, oder
genau, oder man sieht einen Film, Puls im Fernsehen, eine Sendung über eine Erkrankung und plötzlich, oder irgendein Kollege hat das fast bei uns, also im Medizinstudium, oder du hörst über eine Krebserkrankung, und dann plötzlich denkst du, ja, aber die hat doch auch ein oder andere Symptom und beschäftigst dich dann damit. Und das ist also, gehört zum unserer menschlichen Auseinandersetzung mit uns selber. Das ist etwas völlig Normales, wenn das dann einfach wieder, wenn man sich wieder davon kann lösen kann.
Mhm. Ja. Mal wieder, wenn das jetzt in den Hintergrund rückt und nicht
genau,
einen dann so bestimmt.
Ja,
oder?
Ja. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, oder etwa zwischen 20-30% von der Hausarztpsyche geht jemand zum Hausarzt, weil er ein Symptom, Körperbeschwerden hat und man findet keine Begründung für das. Also das ist auch sehr häufig, oder, dass wir irgendetwas haben und man keine Begründung dafür findet. Und ich komme es eben auch ein bisschen darauf ab, also was ist so meine Neigung, beruhigt mich das, wenn der Hausarzt sagt, okay, wir haben das und das abgeklärt, das muss abklären in dieser Situation. Haben jetzt keinen krankhaften Befund gefunden. Mhm. Und dann
beruhigt das einem, oder? Und dann geht man irgendwie weiters. Oder wenn es einem dann nicht noch loslässt, oder? Und denkt, hat der Arzt genug gut geschaut oder die Ärztin, dann kann es dann zu einem Problem werden.
Manchmal beruhigt es einem eben dann auch nicht, wenn man keine Diagnose hat, oder? Weil vielleicht hat man ja dann eben immer genau, das diffuse, genau. Der diffuse Schmerz oder so und denkt, ja, also irgendeinen Grund muss es ja geben.
Genau, ja. Eben, das ist, glaube ich, der Unterschied, oder? Wenn etwas dann wirklich zu einer Krankheitsangst wird, wie wir dem sagen, dann ist das, dann beruhigen eben die Untersuchungen vom Hausarzt nicht. Es kommt natürlich auch noch ein bisschen darauf ab, wie die Hausärztin oder der Hausarzt mit dem umgeht, oder? Mhm. Wenn er sagt, ja, also, ich finde da nichts, sie haben nichts, oder? Dann ist das natürlich nicht gerade so einen optimalen Umgang damit, sondern ideal. Wie wenn jemand mit Beschwerden kommt, ist es auch wichtig, dass man das dann auch gut bespricht und sagt, man das und das abklärt. Und es gibt solche Beschwerden, die kennen wir, die sind häufig Passagier. Und das ist halt schon auch wichtig. Und so manchmal Zusätze, die sehr unter Druck sind, oder sie nicht sich genügend Zeit nehmen können, wenn jemand sehr ängstlich ist, dann kann es dann sein, dass das unbefriedigend ist für eine Hilfesuchende, für die hilfesuchende Person. Ja.
Komm, wir gehen noch ein bisschen in die Definition hin. Also, ja. Du hast mir im Vorhinein gesagt, es gibt das auch wirklich als eine Diagnose, so ja. Angst vor der Krankheit. Das hat verschiedene Namen auch. Kannst du uns da noch ein bisschen reinnehmen?
Ja, also eigentlich in dem neueren Klassifikationssystem gehört jetzt das eigentlich zu der Überbegriff ist die somatoformen Störungen, also Störungen, die irgendwie mit Körperbeschwerden zu tun haben. Und da gibt's eigentlich zwei grosse Gruppen. Und das eine ist, was man heute somatoforme Belastungsstörung nennt. Dort sind mehr die körperlichen Symptome im Vordergrund, vielleicht ein bisschen weniger Angst, aber einfach die Beschwerden sind da, beschäftigen die Betroffene. Und sucht Hilfe wegen diesen Beschwerden und es ist nicht Angst im Vordergrund. Mhm. Und dann gibt es die zweite Kategorie, das ist etwa ein Drittel von der Betroffenen, die somatoforme Belastungsstörung ist ein Drittel, ist die sogenannte Krankheitsangststörung. Früher hat man dem hypochondrische Störung gesagt oder Hypochondrie. Und das vermeidet man eigentlich heute zu brauchen, weil Hypochondrie immer so ein bisschen mit eingebildetem Kranksein verbunden wird. Also der eingebildete Kranke oder auch im Theater oder Film werden Hypochondrie eher so ein bisschen lächerlich gemacht. Und das führt auch dazu, dass Menschen, die so eine Krankheitsangst haben, dann manchmal auch wirklich nicht ernst genommen werden. Nicht nur von Bekannten und Freunden, sondern manchmal auch im Medizinalsystem. Oder? Mhm. Darum bin ich heute der Meinung, wir sollten den Begriff Hypochondrie oder hypochondrische Störung nicht mehr brauchen, sondern wirklich dort, wo die Angst im Vordergrund ist und die Symptome vielleicht weniger intensiv erlebt werden, von einer sogenannten Krankheitsangststörung reden.
Okay, dann machen wir das doch auch in diesem Podcast, dass man von dieser Krankheitsangststörung redet und nicht vom Hypochonder. Ich kenne übrigens, Hypochonder ist für mich auch wie so ein bisschen ein Blödsinn. Ja, man zieht sich so ein bisschen auf, oder? Gegenseitig. Genau, ja, du hast immer so, du musst immer gerade Hände waschen, du bist so ein Hypochonder. Mhm. Darum findest du auch, sollte man den Begriff eigentlich nicht unbedingt brauchen.
Genau, und jetzt sprichst du natürlich noch etwas anderes an. Es gibt noch so andere Formen von Krankheitsangst, wo wir jetzt heute nicht darauf eingehen. Eben das mit dem Händewaschen, das ist häufig mehr eine Zwangsstörung. Also, dass man Angst hat vor Kontamination, wenn man Türen fallen angelangt hat und dann gerade muss die Hände waschen. Das ist auch natürlich im mittelsten Sinne eine Form, eine Krankheitsangst, oder? Mhm. Und dann gibt es noch eine spezifische Form, die sogenannte dysmorphophobische Störung. Das ist ein Begriff, kann man vergessen.
Ich weiß gerade, was es ist,
oder? Das ist zum Beispiel mal ein Patient gehabt, der ist überzeugt gewesen, dass seine Nase einfach eine Fehlform hat. Wunderschön geformte Nase war, ist x-fach vor einem Spiegel gerannt. Das ist also so zu empfinden, wenn man das Gefühl hat, an meinem Körper ist etwas nicht in Ordnung, wo man aber von außen eigentlich keine
eine krankhafte Veränderung findet. Und das kann auch sehr belastend sein. Auf das gehen wir jetzt heute nicht ein. Also
genau.
Wir konzentrieren uns auf die Krankheitsangststörung und tun das eigentlich so unter dem Aspekt von der somatoformen Störungen besprechen.
Mhm. Jetzt haben wir es ja bei der Einleitung schon davon gehabt, wahrscheinlich kennt das jeder mal in seinem Leben, dass er irgendwie mal so ein bisschen sich Sorgen macht, vielleicht auch ein bisschen intensiver dann beschäftigt mit gewissen Symptomen, dass man gar lesen und sich dann wirklich fast ein bisschen reinsteigert. Aber wo, würdest du sagen, merkt man, okay, das ist jetzt nicht einfach etwas Normales in Anführungszeichen, sondern das wird eben krankhaft, das ist nicht mehr gesund?
Ja, es ist eben dort, wo man was einem immer wieder einholt, das ist sein, das ist nicht immer dauernd so, sondern es verläuft auch ein bisschen so phasenhaft. Manchmal auch, wenn man im Stress ist oder so, hat man dann mehr die Beschwerden mehr zeigen oder die Angst wird grösser. Und dann geht es vielleicht wieder ein bisschen weg. Es ist aber einfach dort, wo man entweder immer wieder von so Angst geprägt wird, also man spürt irgendwie ein Druck im Bauch und denkt, ja, also, ja, da eben, Darmkrebs könnte es doch sein und dann kann man nicht vielleicht beschäftigt das einem über Tage. Das ist schon nicht eigentlich üblich, oder? Also, da muss man sagen, dass das eigentlich schon einen gewissen Krankheitswert hat, wenn man sich nicht mehr davon lösen oder wenn das immer wieder auftritt und einem auch beeinträchtigt im Wohlbefinden oder sogar im Arbeitskontext, bis hin natürlich, dass das zum Beispiel in Partnerschaften dann auch sehr belastend kann werden, wenn man besorgte Partnerin hat, die immer von diesen Ängsten auch geprägt ist und unter diesen Beschwerden sehr leidet. Und da ist mir schon ganz etwas wichtig zu sagen, also das ist die somatoforme Belastungsstörung, aber auch die Krankheitsangststörung, das sind relevante Problem für die Betroffenen, wo zu grossen Einschränkungen können führen, eben also vom Wohlbefinden her, aber auch eben im sozialen Kontext bis hin zu beruflichen Schwierigkeiten. Also von dort her ist also das ein bisschen lockere Hypochonder bezeichnen,
mit dem
überhaupt nicht gerecht. Ja. Oder? Das sind ernsthaft erkrankte Leute. Noch vielleicht mal schnell eine Bemerkung. Also es ist auch so, dass man die Diagnose nicht einfach in einem Arztgespräch stellt, sondern es braucht auch eine Verlaufsbeobachtung. Das heisst, jetzt für die Diagnose können richtig stellen, ist eigentlich eine Forderung von den Kriterien, dass die mindestens 6 Monate bestehen.
Okay. Und kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mit reinnehmen, so in typische Gedanken von diesen erkrankten Personen? Was geht da ab?
Ja, es ist natürlich einfach wie soll ich sagen, man spürt etwas, oder? Und dann fokussiert man sich darauf, tastet den Körper vielleicht ab und schaut, oh ja, da tut es weh. Und ist dann so eingenommen von dem, dass dann es also wie eine Art Katastrophisierungssequenz gibt und man immer das Gefühl hat, nein, da muss irgendetwas sein, also die Katastrophisierungstendenz. Und häufig ist es auch verbunden mit einer erhöhten Wahrnehmung, Sensitivität auf körperliche Symptome. Also wir haben es jeden Tag, du hast es irgendwann piekst oder beißt es oder wir haben viel Kopfweh oder so. Also das heisst, der Körper reagiert immer, oder? Und vielleicht ist auch noch der Gedanke, eigentlich bin ich nur gesund, wenn ich gar nichts, keine Probleme habe mit meinem Körper.
Und also das wenn ist ich auch so ein bisschen.
Ja, genau. Und das ist auch so eine übersteigerte mehr Forderung, was gesund eigentlich bedeutet, oder? Und das, denke ich, so die erhöhte Sensitivität von der Körperwahrnehmung über Messungen beschäftigt sind und so in eine Katastrophisierungssequenz hineingekommen, dass man das sich dann immer steigert und man am Schluss fast die Überzeugung hat, ja, also jetzt muss ich wirklich zum Arzt. Das will ich auch nicht sagen. Es gibt zwei Reaktionen darauf. Also die eine, die dann sagt, jetzt muss ich das unbedingt abklären. Und bei den anderen, die Angst so gross ist, dass etwas könnte Schlimmes führen kommen, wo dann eher Abklärungen vermeiden. Das ist auch etwa so zwei Drittel suchen Hilfe durch Abklärung und ein Drittel gehört so mehr zu den Vermeidenden.
Ja. Ja. Aber ich höre da raus, die Personen, die sind dann wirklich aus ihren Gedanken enorm, dreht sich alles nur noch um das Thema oder eben, sie nehmen ihren Körper ganz, ganz fest wahr und kommen fast nicht mehr aus dem raus.
Ja, es ist, das ist wirklich dann so. Das ist wirklich ein übermässiges Beschäftigtsein. Was mir noch wichtig ist, ist dann vielleicht nicht jeden Tag gleich eben äußere Umstände, wie zum Beispiel Stress, ganz unterschiedlicher Art, arbeitsmässig, im Familienkontext, können eine Rolle spielen. Leiterfahrungen in der Familie können dann wieder zu, oder eben auch jemand, der verstorben ist, oder? Im Familienkontext, an einer Krebserkrankung und denen löst das dann bei so Leuten, die darunter leiden, wieder Angst aus und kann zu einer richtigen Wiederverstärkung von der Symptomatik führen.
Mhm. Und habe ich das richtig verstanden? Es kann auch sein, dass die Personen eigentlich gar nicht, es tut gar nicht immer etwas weh, also es muss gar nicht unbedingt etwas da sein, aber die Angst tut dann wie das so verstärken, dass sie immer etwas suchen, was jetzt einem könnte weh machen, oder? Und ich das für ihnen interpretiere.
Ja, ich denke, das ist so die Angst, oder? Also, man kann sagen, es gibt gewisse Persönlichkeitszüge, die vielleicht dazu auch helfen, oder? Also, wenn jemand so allgemein ängstlich ist, eine ängstliche Person ist, die neigt auch eher dazu, dann eben Körpersymptome zu überbewerten, oder? Und eben, wenn jemand schon von der Persönlichkeit her eine Neigung hat, sich selber zu beobachten, so Leute sind natürlich dann eher gefährdet, eben, wenn Beschwerden auftreten, die dann zu überbewerten. Was vielleicht auch noch wichtig ist und was man ein bisschen vergisst oder gar nicht so weiss, ist, Leute, die traumatische Erfahrungen hatten in Bezug auf einen Körper, sei das körperliche Gewalt erlebt haben als Kind oder sexuelle Missbrauchserlebnisse hatten, sind überdurchschnittlich häufig von so einer Krankheitsangst oder von einer Somatoform einer Belastungsstörung betroffen. Das heisst also auch, was wir für Erfahrungen gemacht haben, sei das schon in der frühen Kindheit oder auch später, aber prägend sind häufig frühkindliche Erfahrungen, können dazu auch führen, dass man so eine erhöhte Aufmerksamkeit für Körperempfindungen entwickelt. Und dann ist es auch noch vielleicht zu sagen, dass wer eher in so einem ängstlichen Umfeld aufgewachsen ist, wo die Eltern auch eher überhütend und ängstlich sind, das fördert eben so dann auch häufig, so, dass man selber auch eher mehr Angst hat als der Durchschnitt.
Jetzt sind wir schon in dem Thema, ja, warum entsteht dann die Angst, die Krankheitsstörung? Woher kommt das? Du hast gesagt, eben, es kann sein, dass da traumatische Erlebnisse dazu führen, aber kann das auch bei jemandem ganz, wo ganz behütet oder einfach normal, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, aufgewacht ist?
Ja, das kann schon sein, oder? Da sind wir jetzt vielleicht auch bei etwas, oder wenn man dann wirklich ärztliche Hilfe sucht, dann ist es eigentlich auch wichtig in dem diagnostischen Prozess, dass man eben der ganzen Entwicklungsgeschichte auch von dieser Erkrankungsgeschichte sehr sorgfältig aufnimmt. Wann hat das angefangen, etc. Und in was für Umfeld ist man vielleicht gross geworden? Also heute geht man das so aus, man kann nicht sagen, dass das ist die Ursache von dem. Sondern es ist wahrscheinlich, wie so häufig in der Psychologie und Psychiatrie, ein Zusammenspiel biologischen, psychischen und auch zum Teil gesellschaftlichen Faktoren. Dazu gehört auch so ein bisschen, dass Beschwerden je nach Kultur ein bisschen anders ist. Oder? Bei uns in der westlichen Kultur sind sehr viel Schmerz mehr im Vordergrund. In Afrika mehr so Hautsensationen,
Krabbel, dass man das Gefühl hat, es ist wie Ameisen laufen auf der Haut. Also die Umgebung und Gesellschaft spielt auch noch eine Rolle da dabei. Es gibt auch gewisse Hinweise, dass eine gewisse Vererbungskomponente eine Rolle spielt. Also 15% der Frauen, die an so einer Störung leiden, haben in der Verwandtschaft auch jemanden, der so eine Störung auch hat. Mhm. Und was man auch diskutiert, ist, dass es auch im Serotoninstoffwechsel, im Cortisolstoffwechsel gewisse Unterschiede gibt von Leuten, die erkranken, an einer Krankheitsangststörung im Vergleich zur Normalbevölkerung. Das kann man vielleicht noch so auch noch dazu sagen. Also ja. Es gibt so eben gewisse biologische Aspekte, psychologische Aspekte und auch gesellschaftliche Aspekte, die eine Rolle spielen.
Und eben, wenn man vielleicht auch gerade etwas erlebt hat, könnte ich mir jetzt vorstellen, also nehmen wir mal an, man hat jetzt gerade im näheren Umfeld einige Leute, die schwierige Krankheiten haben oder die verstorben sind, dass das dann wieder auch nochmal verstärken könnte.
Absolut, also das stellt man auch fest, gerade so bei Todesfällen in der Familie oder dass solche Symptome und Beschwerden in der Folge häufiger auftreten. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad gehört, das auch zu einer Trauerreaktion ein bisschen dazu. Oder wie eine Art das Mitleiden und Trauer. Und quasi Trauer hat ja so die Funktion auch die Verbindung zum Verstorbenen schrittweise lösen und in eine andere Beziehungsform zu ihm kommen. Und da können solche Symptome vorübergehend eine Rolle spielen. Und bei jemandem, der eben so eine Krankheitsangststörung hat, bleibt das dann vielleicht eben bestehen und beschäftigt dann die Person wieder intensiver und länger und geht nicht wieder weg.
Jetzt, wenn ich merke, dass ich da wirklich ein Problem habe, dass das eben nicht einfach wieder weggeht nach ein paar Wochen oder Monaten, sondern dass das immer wieder mal kommt, die Angst, dass es mich extrem beschäftigt, extrem beeinträchtigt sich sogar, was würdest du da raten?
Ja, also ich denke schon, wenn man merkt, dass das ist jetzt nicht mehr, ich habe das begleitet mich zu fest, stört mich, oder es fällt auch in der Familie, in der Partnerschaft, oder Partnerin sagt, dass also jetzt kann ich mal das abklären, oder das ist vielleicht für die, die vermeiden, den anderen löst Druck aus, aber also Abklärung ist sicher ein erster wichtiger Schritt.
Beim oder? Hausarzt.
Also immer zuerst zum Hausarzt. Mhm. Oder? Weil die sind erfahren mit eben, gesagt, 20-30% kommen mit Beschwerden, wo man als Hausarzt keine Ursache findet. Und da wissen auch die Hausärzte, ja, wenn das so deutlich ist, wenn das schon jetzt über eine längere Zeit geht, dann muss ich an so eine somatoforme Störung denken oder eben Krankheitsangststörung. Und von dort her ist der Hausarzt, die Hausärztin, gute Anlaufstelle.
Dein Event mit der perfekten Technik von den Profis von der Event AG. Wir bieten dir alles von der Planung über das Equipment bis zu der Ausführung. Konzert, Firmenfeier oder Gottesdienst. Die Experten von der Event AG sorgen dafür, dass deine Veranstaltung reibungslos läuft. Wir machen dein Event unvergesslich. Mit topmoderner Technik und immer mit einem Lächeln. Wir kümmern uns ums Technische. Du kannst dich voll und ganz auf deine Gäste konzentrieren. Verlass dich auf die Event AG und lass dich von unserem Service begeistern. Für deine perfekte Veranstaltung. eventag.ch. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
Kann ich mir vorstellen, dass es aber auch noch schwierig ist für die Betroffenen, zum selber merken, was ist noch normal, was ist nicht mehr normal, wo bin ich zu fest in diesem Strudel drin, braucht es da wie jemand von außen, der sagt, hey, eben, ich beobachte das bei dir, ich finde es irgendwie nicht mehr so gesund.
Also ich glaube, es gibt wie beide Wege, oder? Also ich glaube, die Beschwerden, oder? Sei es Angst oder eben Körpersymptome,
die führen zu einer, zu einer Verschlechterung von der Lebensqualität. Und das ist häufig der Grund für Leute und eine Motivation, eben Hilfe zu suchen und eben zum Hausarzt mal zu gehen und sagen, jetzt will ich wissen, was es ist. Die viele Kinder zu dieser vermeidenden Gruppe gehören, die sind dann eher darauf angewiesen. Oder da ist dann vielleicht der Partner, Partnerin, die sagt, ja, du redest jetzt immer von deinen Beschwerden und erwachst die Nacht, hebst den Bauch und so. Also, das ist einfach nicht normal. Das musst du jetzt einfach mal abklären.
Mhm.
Und dann ist das vielleicht auch ein Weg, der dann jemand zur Abklärung führt. Also ich habe im mittleren Bekanntenkreis jemanden, der so darunter leidet. Und die Partnerin, die verzweifelt dann manchmal fast, weil das ist so ein jemand, der vermeidet, weil er Angst hat, dass könnte etwas Schlimmes rauskommen. Und man hat sehr viel gebraucht, bis dann die Person bereit war, da mal eine Abklärung über sein Glatz zu gehen.
Mhm. Ich möchte dann unbedingt in diesem Gespräch noch darauf eingehen, was dann ja die Angehörigen da für eine Rolle spielen. Ich möchte jetzt aber noch reingehen, den Weg eigentlich aus dieser Angst. Also ein erster Schritt eben ist wahrscheinlich, wie es erkennen, ich will Hilfe in Anspruch nehmen, aber was kann man auch selber machen? Weißt, gibt es da irgendwie erste Schritte, die Betroffene können ausprobieren, wenn sie merken, so die Angst kommt auf?
Ja, es gibt zum Beispiel sehr gute Selbsthilfebücher von kompetenten Fachleuten von diesem Gebiet gemacht worden sind, die so erste Hinweise und erste Tipps auch geben. Häufig ist das aber auch gut, wenn man eben vielleicht beim Hausarzt ist und der einem sagt, ja, es könnte da eben um so eine Form von Störung gehen und üblicherweise, wenn man jetzt nicht organisch mehr klären das organisch auch super ab. Also häufig ist es einfach so, dass man eben das wirklich super diagnostizieren und dann auch mal sagen, wir schauen jetzt mal die 6 Monate in den nächsten 6 Monaten und die Patientin regelmäßig auch einbestellt. Das ist ganz etwas Wichtiges, also das auch zu machen. Und dann vielleicht schon erste Tipps gibt, was man kann machen kann. Also mich hat sehr viel, es hat sich sehr viel eigentlich bewährt an so Selbsthilfestrategien. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn man das zusammen zum Beispiel mit einer Psychologin erarbeitet und daran schafft. Aber das ist eigentlich etwas Wichtiges. Also zum Beispiel sich überlegen, was gibt es eigentlich alles für Ursache für Symptome oder für körperliche Beschwerden. Also man kann dann mitgehen, das ist Stress kann eben ein Einflussfaktor sein, Wetter, Krankheiten natürlich. Oder Trauer, wie ich schon gesagt habe, oder irgendein Sport, wenn man sich verrenkt hat oder so. Also meistens ist so die Wahrnehmung, die Ursache, Wahrnehmung von Beschwerden sehr eingegangen bei Leuten, die aus einer Krankheitsangst leiden. Und dann kann das so mal ein bisschen das erweitern, da gibt ja noch ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Also, dass man sich das mal ein bisschen aufschreibt oder mal durchgeht.
Genau.
Woher kann das jetzt kommen?
Genau. Und dann ist es natürlich auch, dass man schaut, also was ist der Stress, wo bin ich gestresst, was kann man sofort dagegen machen, was kann man vielleicht mittelfristig dagegen machen und was kann ich nicht beeinflussen. Und da sind dann viele Sachen, können wir ja nicht beeinflussen, da können zum Beispiel Entspannungstechniken eine wichtige Rolle spielen. Also das ist so gut untersucht wissenschaftlich ist, wie die progressive Muskelrelaxation nach Jakobson, wo man so Muskelgruppen zuerst anspannt und entspannt und so in einen Entspannungszustand kann. Das kann man an vielen verschiedenen Orten lernen. Es gibt auch viel im Internet viele Anleitungen dazu. Autogenes Training, Meditation, also zum Beispiel Atemsynchron, Jesus-Gebet beten, Herr Jesus Christus, erbarm dich meiner. Das ist etwas, was man zum Beispiel machen kann. Yoga, wer dort den Zugang hätte, kann helfen als Entspannungstechnik. Was einfach wichtig zu sagen ist, Entspannungstechnik kann man nicht lernen im maximalen Stress, sondern die muss man üben, wenn man nicht maximal gestresst ist.
Okay.
Oder?
Aber genau. Das hilft eigentlich so Entspannungstechnik eben, um den Stress zu reduzieren. Und du sagst, Stress ist eine Ursache oder kann eine Ursache sein?
Stress kann vor allem ein Verstärker sein von der Beschwerden. Also Stress ist selten die Ursache der Beschwerden, aber Stress ist häufig ein Co-Faktor, warum ich jetzt gerade mehr Beschwerden habe, mehr Angst habe.
Okay.
Ja, ja. Und darum sind solche Entspannungstechniken hilfreich. Oder? Mhm. Etwas Wichtiges ist auch, oder, wir haben vorhin von der vermehrten Aufmerksamkeit, man ist beim Körper, bei den Symptomen hängt man. Und dort ist so Ablenkung oder auch etwas ganz Wichtiges. Oder? Und das ist eben zum Beispiel sich mit etwas anderem beschäftigen. Also irgendetwas, was einem richtig gefangen nimmt. Das geht natürlich, wenn man dann ganz stark beschäftigt ist, da braucht es Ablenkung, Möglichkeiten. Man kann so ein bisschen, vielleicht sagen, was sich bewährt ist, so wie so eine Stress, also eine Liste zu machen, was an Ablenkungsmöglichkeiten, also sei das irgendeine Serie schauen oder was auch immer.
Dann nicht eine über Krankheit vielleicht.
Wie? Nicht über Krankheit und Hypochondrie, genau. Etwas, wo einem weiss, das denkt man, spielen mit Freunden, ein Telefonat machen, etc., dass man einfach von dem wie wegkommt, oder? Und das sind auch wichtige Sachen eigentlich, dass man so schaut, oder? Achtsamkeit, wieder die Achtsamkeit auf das zu machen, oder? Auf das zu richten, was man jetzt gerade am Machen ist, oder? Man ist dann so abgelenkt, also, aber was ist eigentlich jetzt gerade hier und jetzt das, was ich eigentlich müsste erledigen.
Dass man sich wirklich zurückholt von diesen Gedanken,
genau,
wegbringt.
Genau, ja. Und was häufig halt auch ist, dass man den Änder in so einer Schonhaltung und Vermeidungsverhalten auch kommt in Bezug auf körperliche Anstrengung. Und dort auch, also so eine, das wieder so wie eine Art Leistungs, die Leistung langsam wieder steigern und sich so einen Plan machen. Häufig kann man das mit Hilfe vom Hausärztin machen oder eben in psychologischer Beratung. Da Hilfe holen.
Also
das sind so
das,
Sachen.
Dass
oder?
Die Leute häufig, weil sie eben Angst haben, krank zu werden und Angst haben um ihren Körper, dass sie sich dann gar nicht mehr getrauen, zum
Genau,
Sport
also dass
machen,
man sich dann schont. Und das ist dann manchmal eben auch ist die Umgebung manchmal auch nicht hilfreich, oder? Wenn man besorgte Partner hat und sagt, ja, solltest du dich nicht schonen? Und das ist meistens gerade das Falsche, oder? Sondern, dass man eigentlich auch Sport oder natürlich im vernünftigen Masse sollte machen, seine Möglichkeiten entsprechend, ist insofern auch spannend. Und wenn man es ja regelmäßig macht, dann merkt, dann hat man eine Wirksamkeitserfahrung, dass man ja jetzt wieder eigentlich leistungsfähiger wird. Und das kann ganz wichtiges Erlebnis sein, auch für Leute, die, also nicht nur für Leute mit Krankheitsangststörung, sondern allgemein.
Jetzt kann es auch sein, dass man so gewisse Gewohnheiten hat, wo dann die Angst verschlimmert, wo man vielleicht die Gewohnheiten besser sollte, ersetzen mit etwas anderem.
Ja, also wenn man sich natürlich immer zum Beispiel eben mit dem Thema Krankheit auseinandersetzt, oder, und die alle jeden Podcast hört oder jede Pulssendung schaut, weil man, oder es gibt jetzt auch schon den Begriff Cyberchondria, also wo quasi, also wenn man eben im Internet geht, googeln und so, das verstärkt die Symptomatik, also eindeutig. Und auch das gehört eigentlich dazu, zu einem guten Behandlungsplan, dass man sagt, also, wie kannst du dich einschränken, eben diesen Sachen nachzugehen.
Ist aber noch schwierig, weil es ist so einfach, oder? Schnell auf Google. Also ich mache das ehrlich gesagt manchmal auch. Wenn ich irgendein Symptom habe, gehe ich als erstes auf Google und dann bist du ein paar Klicks weiter, bist du eigentlich schon bei Krebs oder weiss ich was.
Genau.
Aber
eben,
ja.
Und darum ist, also mein, das sind wir heute täglich damit konfrontiert, oder? Dass Patienten oder auch kommen und sagen, jetzt habe ich aber da doch gegoogelt und ich könnte das nicht, das oder jenes. Aber das ist dann wirklich eben angstfördernd, oder? Und dann tut man sich dann noch mehr beschäftigen. Ja, doch, also das stimmt doch eigentlich genau mit dem, was ich da gelesen habe. Und dort ist zum Beispiel eben eine Abstinenz, eine Google-Abstinenz, Dr. Google-Abstinenz kann dort sehr hilfreich sein. Nicht ganz einfach durchzuführen, oder, muss man sagen. Oder?
Ich glaube, da braucht es sehr viel Disziplin.
Und darum ist es eben häufig auch wirklich hilfreich, wenn man kann
akzeptiere, okay, ich habe eine Angst, eine Störung, wo Krankheitsangst zentral ist. Das ist, ich habe meine Beschwerden, ich habe die Angst, ich brauche jetzt, glaube ich, wirklich Hilfe. Und das ist eben auch dann häufig eben neben der hausärztlichen Betreuung wirklich eine psychotherapeutische Betreuung. Mhm. Auch für all die Entspannungsgeschichten und so zu lernen. Kann sehr hilfreich sein. Und das finde ich schon auch wichtig. Und das ist manchmal, oder? Da kommt es ein bisschen darauf an, was man für Erfahrung gemacht hat. Also wenn man immer von, das ist eine Gefahr ist ja, dass man so ein, von einem Doktor zum anderen geht, weil man immer enttäuscht ist, weil, also mein Hausarzt, ich glaube, der ist nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand und dann fragt man ihn, wer kennst du jemanden, der schickt mich zu dem Spezialist geschickt und der findet dann auch nichts und dann sage ich, aber vielleicht müsste ich doch noch dort hingehen oder mich sucht Hilfe bei Heiler oder Nahrungsumstellungen etc. Also, und das führt dann so zu einer Kaskade, dass man immer weiter sucht und immer frustrierter wird und verzweifelter wird. Und darum ist es eigentlich, wäre es ideal, wenn man relativ früh gehört, ja, das kennen wir, oder? Das gibt's, und das ist sehr unangenehm, ist eine ernsthafte Erkrankung. Neigt auch zu Chronifizierung, wenn man es nicht behandelt, oder?
Also die Angst, meinst du?
Die Krankheitsangststörung, ja. Oder auch somatoforme Belastungsstörung neigen zur Chronifizierung. Und dabei gibt es eigentlich Hilfsmittel. Und da dann auch relativ früh sagen, da machen wir einfach gute Erfahrungen, Zusammenarbeit, auch mit jemandem, weil das eben biologisch, körperlich, aber auch psychisch ist, dass dann eine Zusammenarbeit eigentlich sehr sinnvoll ist und auch wissenschaftlich gut dokumentiert ist eigentlich.
Du hast ein paar Hilfsmittel ja schon erwähnt. Ja. Ist etwas noch, was du noch dazufügen willst?
Ja, also in gewissen Fällen, da kann man auch sagen, das ist auch so etwas, oder? Also manchmal, häufig kommt man als ersten Schritt, wenn man mit Beschwerden zum Arzt geht, irgendein Medikament, Schmerzmittel oder so. Dort ist es auch wichtig, oder, dass man, die sind nicht ganz ohne Sinn, oder? Aber es ist eigentlich wichtig, dass man mit dem Hausarzt idealerweise einen Plan macht, welche Medikamente haben mir wen bei was am geholfen. Und dass man das nicht ständig nimmt, sondern dass man das differenzieren tut und dann auch als Reservemedikation einsetzen kann. Und es ist schon so, dass es eine gewisse Möglichkeit gibt, dass man durch Antidepressiva, vor allem Antidepressiva vom Serotoninsystem wirksam sind, kann eine gewisse Abmilderung von den Beschwerden erreichen. Das hat verschiedene Faktoren, also man so ein bisschen mehr Distanz bekommt zu den Symptomen. Dass man Ängste auch weniger werden und das kann auch helfen, dass man vielleicht eben andere, gerade so die mehr psychotherapeutisch oder Verhaltensänderungen besser kann durchführen. Also Medikamente können bei einem schweren Verlauf auch noch hilfreich sein.
Jetzt ist in der Psychohygiene ist uns auch immer ein Anliegen, dass man uns fragt, ja, wie kann der Glaube zum Beispiel eine Ressource sein? Jetzt gerade in dem Thema rund um Angst bei Krankheit, was würdest du da sagen? Kann der Glaube da auch helfen?
Ja, unbedingt, oder? Also ich glaube, der Glauben ist ja grundsätzlich, denke ich, in Bezug auf Umgang mit Krankheit, Ressourcen. Oder? Man muss vielleicht unterscheiden, es gibt vielleicht gewisse religiöse Einstellungen, wo eher, wenn man eher ein strafendes Gottesbild hat, also kann es natürlich auch mal sein, dass man dann eher das Gefühl hat, da ist jetzt etwas, das ist Folge von meinem sündhaften Verhalten. Das wäre dann eher eine negative Folge von so einem strafenden Gottesbild. Aber wenn man ein Gottesbild hat von einem Gott, wo barmherzig ist, wo das Prinzip von der Liebe vertritt, dann kann man sich auch wirklich in dem Sinn, kann das wirklich einem helfen, die Krankheitsverarbeitung, oder? Dass man sagt, ja, ich kann auf den Gott vertrauen. Wenn es etwas Ernstes ist, dann wird ich das merken. Und Gott begleitet mich auch durch eine Krankheit, wenn so etwas ernsthaft ist. Oder auch, dass man eben im Vertrauen auch sagt, okay, ich nehme jetzt an, im Vertrauen auch auf dich, Gott, dass das, was man nicht findet, dass das jetzt im Moment mich auch soll beruhigen. Da ist der Glaube wirklich, die Zuversicht und Hoffnung, die man hat, oder durch den Glauben kann wirklich hilfreich sein. Mhm. Oder dass man auch ein bisschen weniger ist auch ein bisschen eine Hilfe, eine Aufmerksamkeit auch auf Gott hinzurichten und weg von einem selber und von den körperlichen Beschwerden.
Für das Ablenken, was du vorher gesagt hast,
genau,
kann ja auch so eine Taktik sein.
Ja, zum Beispiel, bin ich froh, wie du das sagst, oder? Also, dass man zum Beispiel Worship-Musik hört, wenn man sehr stark da beschäftigt ist.
Also Lobpreis,
genau, Musik hört. Oder irgendeine Musik, die einem gut tut, kann auch Bach sein oder was auch immer, oder? Was auch sehr schön ist, oder? Und das einem dann wirklich ein bisschen wegbringt von dem, ja.
Mhm. Jetzt, wir haben es vorher schon mal davon gehabt, dass das für Angehörige also auch sehr herausfordernd kann sein, oder? Wenn man jemanden, den Partner, Partnerin oder vielleicht auch ein Kind von einem, plötzlich immer so die Angst hat, krank zu sein. Was würdest du da im Umfeld raten? Wie soll man sich da verhalten?
Ja, das ist natürlich schon, es kann herausfordernd sein, oder? Kinder haben ja noch häufige Krankheitsängste, oder? Und das ist häufig eine gewisse Altersphase und dann verliert sich das. Aber von dort her weiss man, dass das manchmal doch herausfordernd kann sein, oder? Oder auch Angst. Kinder haben auch Angst, sterben zu müssen und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich bis zu einem gewissen Grad, gehört das auch zur Entwicklung von Kindern dazu. Aber wenn das einfach dann so ist, eben, dass es wirklich zu Schwierigkeiten führt, so mit dem Schlafen, bei Kindern ist zum Beispiel mit der Schule, dass Kinder dann nicht in die Schule mögen gehen wegen körperlichen Symptomen oder wegen der Angst, sie könnten noch etwas Schwerem leiden. Oder auch bei Partner, Partnerinnen. Das ist natürlich ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, dass man das wie ernst nimmt, oder? Mhm. Also das wirklich, ich wiederhole das gerne, vielleicht noch mehr, dass die Leute, die das schildern, sei es Kind oder Erwachsene, die erleben das so.
Mhm.
Und denen hilft es nicht, wenn man einfach sagt, beruhigend, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ist sicher gut, wenn man nicht gerade in Aufregung kommt. Aber dass man sagt, ja, also ich sehe, ja, das tut dir jetzt weh und, was könnten wir denn vielleicht machen, dass das besser wird? Wo kann ich dich unterstützen? In dem Sinn. Und unterstützen heisst eben dann nicht zu fest schonen oder so, sondern wo kann ich dir vielleicht stützen sein, dass du da wieder daraus rauskommst.
Also ernst nehmen, gehöre ich da raus, ist wichtig.
Ist etwas so ganz Wichtiges, weil das vergisst man immer ein bisschen, oder? Das, was die Leute schildern, man hat manchmal das Gefühl, ja, ist das Simulation, also auch so ein Begriff, oder, der entwertend ist. Also es gibt ganz, ganz selten Leute, die simulieren. Und in meiner Karriere, die jetzt schon ziemlich lang ist, habe ich eine einzige Person gehabt, die das eindeutig sich herausgezeigt hat, oder mit Schmerzsymptomatik. Aber das ist also selten, sondern ernst nehmen ist mal das Primäre.
Mhm.
Und darauf eingehen. Aber es ist auch so, oder, dass es natürlich, wenn denn das heftig ist, dann kann es wirklich auch zu einer Belastung auf eine Partnerschaft und so führen.
Das kann ja auch mega nerven, wenn jemand die ganze Zeit sagt, nein, das will ich nicht machen, weil ich könnte krank werden oder das tut mir wieder weh, ich komme auch auf den Ausflug nicht mit.
Was manchmal auch ist, dass man sich dann fast zu fest identifiziert mit den Symptomen vom Partner, von der Partnerin. Und dann, wenn wieder nichts war bei der medizinischen Untersuchung, gesagt, ja du, aber das kann doch jetzt wirklich nicht sein, du leidest so drunter, jetzt hat man wieder nichts gefunden. Also, dass man quasi die Abklärungskaskaden, oder, dann noch befördert, also, hören, meine Freundin hat mir gesagt, da gibt's noch einen Spezialist genau für die
Oder? Und dann ist das eher verstärkend. Mhm. Und aber das Ernst nehmen, denke ich, uns unterstützen, eben in so Ablenkungsmöglichkeiten, in wieder Aktivitäten, schauen, dass der Partner, Partnerin mitkommt und nicht daheim bleibt, wenn man eine Unternehmung hat. Mhm. Dort kann man sehr viel tun. Und das ist manchmal auch, ja, durchaus braucht das auch Aufwand. Aber am ersten Stelle ist ernst nehmen, es ist wirklich ein Problem. Und ja, wie gehen wir da am besten damit um? Ja?
Und auch zulassen. Also man fragt, hey, wie fühlst du dich jetzt, wenn du die Angst hast? Oder?
Ja, im Moment vielleicht, wo das so manifest ist, was vielleicht nicht so günstig ist, wenn man immer fragt, ja, wie geht es jetzt heute? Mhm. Weil man dann eigentlich die Aufmerksamkeit auf den Körper beim Betroffenen wieder tut stärken. Ja, das ist noch eine ganz wichtige Frage. Oder? Das, also nicht immer fragen,
okay,
sondern wenn das akut ist, wie gehen wir mehr damit um? Ja. Wie kann ich dir helfen, dass du dich wieder da kannst, ein bisschen besser davon lösen?
Mhm. Ich glaube, wir kommen langsam zu der Zusammenfassung. Du hast ganz viel Wertvolles gesagt, Roland. Gibt es etwas, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, wo du findest, es wäre noch wichtig? Oder wenn wir, ja, könnten wir noch mal die wichtigsten Punkte
zusammenfassen? Also es gibt vielleicht, ja, also etwas, was noch wichtig ist zu erwähnen, bevor wir vielleicht zusammenfassen, ist, es gibt keine Wunderheilung von den Somatoformenstörungen, von der Somatoformenbelastungsstörung und auch nicht von der Krankheitsangststörung. Das sind die Prozesse, daraus rauszukommen oder mithilfe von den Selbstregulierungsmöglichkeiten, mithilfe vielleicht von medikamentöser Unterstützung, aber auch psychotherapeutischer Unterstützung, was mir um auch Psychoedukation, wie wir dem sagen, verstehen, warum es die Symptome gibt, warum es die Ängste gibt. Das kann häufig schon sehr viel helfen. Aber das sind längere Prozesse, oder? So die Hoffnung, dass man jetzt den Quick Fix findet und das Wunderpille, das ist wirklich etwas, wo nicht ist, sondern es ist ein längerer Weg. Und wenn man da aber bereit ist, einzugehen, dann kann es wirklich zu einer deutlichen Verbesserung kommen, im Sinn von einer Entlastung in Bezug auf weniger Angst, Verbesserung von der Lebensqualität. Und das lohnt sich sehr, sich auf den Weg zu machen.
Den Weg auch mit professioneller
Hilfe.
Genau,
mit professioneller Hilfe, ja.
Aber also kann eine Person, die diese Angststörung hat, jemals ganz gesund werden, im Sinne von, dass das gar nicht mehr zu ihrem Leben gehört?
Jetzt ist natürlich das schon ganz eine spannende Frage, was ist denn ganz gesund?
Ja.
Also, ja, also das ist eine herausfordernde Frage. Also ich würde es meinen, die Neigung, oder ja vorher auch von Sachen geredet, die das eher befördern können, gewisse Persönlichkeitszüge, gewisse Lebenserfahrungen, das kann zu einer deutlichen Verbesserung führen. Oder? Aber ganz alles kann man nicht unbedingt also so eine Grundängstlichkeit kann man vielleicht nicht ganz wegkriegen. Aber ich würde schon betonen, dass es deutliche Verbesserungen gibt. Aber auf der anderen Seite auch, man vielleicht muss mit dem Lernen umgehen. Und ein Ziel von der Behandlung ist immer, dass der Patient, Patientin, Expertin für ihre Störung wird und selber Kompetenz, Handlungskompetenz in die Hand bekommt, wie kann ich am besten damit umgehen. Und da denke ich, wenn die Selbstkompetenz und dann auch die Selbstwirksamkeitserfahrung etwas bringt, oder, dann kann man viel besser damit umgehen, auch wenn es vielleicht nicht ganz weggeht. Und in vielen Fällen geht es nicht ganz weg.
Mhm. Man lernt wieder mit gut zu leben. So.
Genau. Und da helfen also die psychotherapeutischen Methoden sind gut untersucht. Eben gerade die, wo man vom Selbstmanagement, Verhaltensänderung und so, da kann man also wirklich sehr profitieren. Aber es ist vielleicht auch immer wichtig, dass man sagt, das Ziel kann eben nicht sein, überhaupt keine Symptome zu haben, oder? Weil wir haben alle immer wieder Symptome. Aber wie kann ich mit denen besser um, wenn ich vielleicht eine Person bin, die eben mit so einer Krankheitsangststörung oder einer Somatoformenbelastungsstörung leidet?
Also ich nehme mit, vielleicht so zusammenfassend, eben Hilfe in Anspruch nehmen ist sehr wichtig. Man kann an seinem Verhalten arbeiten. Kannst du uns die Punkte nochmal sagen, die dir besonders wichtig sind?
Ja, also erstens denke ich mal zu akzeptieren, dass man ein Problem hat, wo einem das Leben schwer macht, oder? Und dass man eben wirklich Hilfe in Anspruch nimmt, das ist das eine. Und dass man aber vielleicht auch frühzeitig, und das hängt natürlich auch immer mit der Arzt-Patient in einer Beziehung zusammen, oder? Wie gut kann ein Arzt einem das vermitteln, sieht, das ist jetzt eine Krankheit, die nicht nur eine körperliche Ursache hat, sondern es hat auch eine psychische Komponente, es hat eine gesellschaftliche Komponente, dass man sagt, und das erfordert einen mehrdimensionalen Zugang und dass man sich öffnen kann, auch eben für eine kombinierte Behandlung, auch mit psychologischer Beratung, psychologischer Therapie, die einem vor allem hilft, Experte zu werden eben von dieser Krankheit, wie ich gesagt habe, und auch Instrumente mit Hand gibt, wie kann ich besser mit den vielleicht auch fehlgeleiteten Gedanken, mit dieser Wahrnehmung, die zu Katastrophisierung führt, mit was für Mitteln kann ich dort anders lernen, umgehen. Und dass wie schneller man vielleicht auch bereit ist, das heisst ja nicht, du bist ein Psycho, oder wie es dann so schnell vielleicht von außen heisst, sondern es geht mehr darum, wie kann ich mit diesen Beschwerden, mit dem Krankheitsbild, mit ihrer Erkrankung am besten umgehen, damit ich an Lebensqualität und Bewegungsfreiheit wieder gewinne.
Wunderbar. Danke vielmals, Roland Stettler,
für deine Gedanken.
Der Dr. Roland Stettler hat mit uns über die Krankheitsangststörung geredet. Wie so häufig ist es auch in diesem Thema wichtig, dass man sich früh genug Hilfe holt und darüber redet. Der Roland Stettler hat mir auch noch ein Buch zu diesem Thema empfohlen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ebenfalls in den Shownotes hat es einen Link zu unserer Spendenseite. RF Media, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Danke vielmals, wenn auch du uns finanziell unterstützt. Unterstützen kannst du uns aber auch, wenn du den Podcast teilst oder eine gute Bewertung hinterlässt. Falls du Feedback oder sonst Anregungen hast, dann freue ich mich über deine Nachricht per Kontaktformular. Jetzt sage ich Tschüss und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.